Samstagsuni im Wintersemester 2013/2014. Das Freiburger Münster. Sechster Vortrag. Diplom-Ingenieurin Yvonne Faller. Stein ist nicht ewig. Neueste Entwicklungen und jahrhundertealte Fragen rund um die Erhaltung des Freiburger Münsters.
Stein ist nicht ewig. Ich weiß gar nicht, ob ich selbst diesen Titel damals vor einem Jahr formuliert hatte, als es darum ging, einen Bericht über die Arbeit der Münsterbauhütte zu schreiben. Denn eigentlich ist es eine komische Frage. Denn was ist schon ewig? Und ich könnte jetzt hier philosophisch, theoretisch einiges über Lebensdauer, Bedeutung, Erhaltung sprechen. Aber ich möchte heute ein bisschen pragmatischer rangehen an das Münster. Sie haben die theoretischen Grundlagen ja bereits in den letzten Vorträgen gehört und werden auch einiges dazu in den nächsten Vorträgen noch hören. Ich möchte den Vortrag heute gliedern in so zwei Bereiche. Ist auch so in der Ankündigung der Badischen Zeitung vorformuliert worden. Ich zeige Ihnen ein bisschen zuerst unser Alltagsgeschäft, das Business as usual, in dem ich auch zeige, wie sehr sich auch die Arbeiten am Münster in diesem Spannungsfeld zwischen 800 Jahre Arbeiten und Entwicklung neuer Technologien bewegen und deshalb dieser Untertitel zwischen Mittelalter und Hightech. Und das ist keine kontinuierliche Entwicklung, sondern es ist immer ein Hin- und Herspringen. Ich möchte dann am Schluss nochmal auf den Sonderfall Turmsanierung eingehen, weil das ja die meisten Freiburger und Münsterinteressierten schon lange bewegt und wir in den letzten Jahren ja immer sehr verhaltene Informationen herausgeben konnten, weil wir einfach zu wenig wussten. Wir sind jetzt ein Stück weiter, wir wissen, wie wir weitermachen und ich habe jetzt natürlich schon wieder einen neuen Zeitplan, wann wir denn fertig sein könnten. Aber vielleicht kann ich Ihnen durch den Vortrag heute ein bisschen über die Schwierigkeiten berichten, warum das eigentlich so lang dauert und warum ich nicht sagen kann, wann wir endlich fertig sind. Wer ein bisschen mehr noch über unsere Arbeiten wissen möchte, dem möchte ich zwei Dinge empfehlen. Es gibt jetzt diese wunderbare Ausstellung im Augustinermuseum, die wir gemeinsam entwickelt haben. Und es gibt einen neuen Film von Franz Leithold und Michael Albus zu den Bauhütten in Freiburg, Basel und Straßburg, wo sie einen sehr schönen, ruhigen Einblick in die jahrhundertealten Arbeiten erhalten. Ich glaube, ich muss diesen Ohrring ausziehen. Entschuldigung, der klappert immer so ans Mikro. Stein ist nicht ewig. Und natürlich denkt dann jeder, naja, dieses Münster, das bröselt da vor sich hin. Und warum muss man da ständig arbeiten? Kann man nicht endlich aufhören? Aber es ist alles relativ. Was heißt ewig und warum meint man immer, dass man am Münster extrem viel tun muss? Wenn man sich das Bauwerk anschaut, was 1200 begonnen wurde, 1540 ungefähr fertig war, steht dieses Münster eigentlich fast als am meisten unveränderter Baustein in der Stadt. Eine Aufnahme von 1890 ist noch gar nicht so alt. Wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie, dass sich da in der Umgebung viel mehr verändert hat als am Bauwerk selber. Das Ordinariat steht noch gar nicht, die Gebäude sehen anders aus. Und wenn Sie mal den Blick nach Westen richten, ist da ziemlich viel leere Wiese, die sich ja heute auch schon ein bisschen verändert hatte. Und vielleicht geht es auch nicht nur um den Stein, der ewig sein soll, denn der kann nicht ewig sein. Ich denke, es ist vielmehr die Idee, die in Stein gearbeitet wurde, die ewig sein kann. Und das ist ein Stück der Aufgabe der Münsterbauhütte, diese Idee auch in Stein erhalten zu können, auch wenn der einzelne Stein zum einen oder anderen Zeitpunkt mal seine Funktionsfähigkeit aufgeben muss. Wir reden viel über die Zerstörung und die Verwitterung und die Fragmentierung des Münsters. Dennoch stehe ich immer wieder voll Staunen davor, zum Beispiel vor diesem mittelalterlichen Bauschmuck. Der ist um 1530 gefertigt worden und steht heute noch da. Natürlich sehen Sie einzelne Spuren der Verwitterungen. Aber schauen Sie sich mal diesen filigranen Zierat an, dieser Kreuzblumen, dieser Krabben. Die sind auf holzähnliche Dimensionen zurückgeführt, ist aber aus Sandstein und liegt seit 500 Jahren vor Ort auch fast vollständig noch erhalten. Also man kann nicht generell sagen, das Münster ist gar nicht so erhalten und irgendwann mal ist es rundum erneuert, denn der Stein hält schon sehr lange. länger als vieles andere, was ich sonst in der Freiburger Baugeschichte kenne. Ich habe nichts konkretisiert. Hier sehen Sie nochmal einen großen Unterschied zwischen erhaltener, feingliedrigster Zierarchitektur und verwitterter Profile, wo das eine oder andere Stück fehlt. Aber ich glaube, man kann da nicht von vollständiger Zerstörung sprechen. Auch dieses Stück, eine Detailaufnahme des vorhergehenden Bildes, ist eben seit 500 Jahren schon vor Ort. Das liegt zum Teil am Material. Natürlich ist das gesamte Münster aus Sandstein gebaut, aber Sandstein ist eben nicht gleich Sandstein. Es unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung. Das hängt auch mit der Entstehung zusammen. Sandstein ist ein Sedimentgestein, ein Blick in einen Steinbruch, wo Sie sehr schön über die Schichtungen erkennen können, wie sich das über Millionen von Jahren, und wir reden hier von 250 Millionen Jahre, dieser Stein gebildet hat. Feinst gemahlene, vom Urgebirge zerkleinerte Steinkörnchen, Sandkörnchen, werden durch die Flüsse klein gemahlen, immer feiner gemahlen, werden irgendwann mal an den Flussläufen in den Außenkurven abgelagert, Pflanzenreste werden drüber gelegt, die nächste Schicht Sand kommt drüber und über den Druck und die ja Millionen Jahre hinweg entwickelt sich dieser Sandstein. Und dieses Bindemittel, der diese Millionen von feinen Sandkörnchen bindet, das ist eben aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammengesetzt und ist manchmal verwitterungsbeständiger und manchmal eben nicht verwitterungsbeständig. Und diese unterschiedlichen Qualitäten können in einem Steinbruch in direkter Nachbarschaft liegen. Das heißt, es ist manchmal sehr schwierig, genau das richtige Material zu finden. Wir haben heute bessere Methoden, über Dünnschliffe und andere Untersuchungen festzustellen, ob das Bindemittel das geeignete ist. Wenn das Bindemittel aufgelöst wird, dann sind das hier typische Schäden. Die sind von der Verwitterung, das sehen Sie ganz schön, diese zwei Maßwerke auf der rechten Seite. Da sieht man wunderbar, dass der Sandstein ein Sedimentgestein, ein Schichtgestein ist, wo sich härtere und weichere Schichten abwechseln. Und Sie sehen, die weichen Schichten sind herausgespült, die härteren Schichten stehen noch da. Deshalb diese blätterteigähnliche Ausformung und auf der linken Seite ein Kapitell, was durch Verwitterung und vor allem durch den Eintrag des sogenannten sauren Regens zerstört ist. Während die rechte Zerstörung oder die rechte Beeinträchtigung eher eine naturgegebene ist, ist die linke Zerstörung menschgemacht. Unsere eigene Verantwortung, die Entwicklung fossiler Brennstoffe, die Kohleheizungen, die Industrialisierung, der Kfz-Verkehr, Benzinverbrennung haben dazu geführt, dass zwischen 1900 und 1980 der Anstieg von Schwefeldioxid in der Luft so groß war, dass diese Schwefeldioxid verbunden mit dem Regenwasser zu Schwefelsäure wird. Und diese Schwefelsäure löst das Bindemittel, egal ob es jetzt ein gutes Bindemittel, ein stabiles ist oder ein weniger stabiles, völlig auf. Und dadurch zerbröseln die Figuren deutlich schneller, als wenn es die Verwitterung selber wäre. Schwefeldioxid ist jetzt zum Glück nicht mehr in der Luft durch die modernen Filter- und Katalysatorenanlagen. An manchen Stellen ist der Zerfall oder der Verlust der Substanz schon dramatisch zu sehen. Sie sehen hier links die Aufnahme Südseite des Chores um 1890 mit den wunderbaren neugotischen Architekturen der Strebepfeileraufsätze. Das sind die Spitzen, die auf den Strebepfeilern drauf sitzen, während rechts eine aktuelle Aufnahme, die nur noch die restlichen Fragmente der Strebepfeileraufsätze zeigt. Ursache für dieses Verwittern, Zerstören dieser Stücke ist in dem Fall vor allem in der Materialwahl zu suchen. Es war ein Stein mit einem sehr zerbrechlichen Bindemittel und die auch noch in der Zeit in dieser hochindustrialisierten Zeit mit der großen Luftverschmutzung natürlich dann auch nochmal verstärkt der Verwitterung und der Zerstörung ausgesetzt waren. Aber wir haben ja, was den Turm betrifft, eine extrem genaue und penible und detaillierte Bestandsaufnahme gemacht. Und wir alle waren überrascht, freudig überrascht, zu entdecken, dass gerade am Turm, diesem am meisten dem Wind und Wetter ausgesetzten Bauteil, dass da 80% der Steinsubstanz noch aus dem Mittelalter stammen. Es gab natürlich immer wieder Reparaturen Am Turm schlug der Blitz ein, ständig fielen da die Stücke runter. Der Wind hat da dran gezerrt, das Wetter, der Regen hat Oberflächen aufgelöst und hat auch zu Verwitterungsspuren geführt. Aber wenn man sich überlegt, dass 80% der Substanz noch original ist, dann kann man eigentlich nicht meckern. Da gibt es auch wenige Beispiele von Materialien, die diese Zeit an diesem extremen Ort überdauern. Die verschiedenen Farben, ich hoffe, das können Sie auch auf dem großen Bildschirm erkennen, zeigen die unterschiedlichen Epochen und zeigen auch, wann in welcher Epoche was ausgetauscht wurde. Und interessant vielleicht, ganz oben an der Spitze, unter der Kreuzblume, sehen Sie noch ein tellerähnliches Profil. Während die Spitze in den 20er Jahren ausgetauscht wurde, ist dieses tellerartige Profil, diese Konsole für die Kreuzblume, noch mittelalterlich. Also in 110 Meter Höhe ein Stück, was 1330 eingebaut wurde und was immer noch tipptopp aussieht. Ich habe das persönlich reinigen dürfen. Ich weiß, es ist bis auf den Kern hin gesund. Und das ermutigt uns auch immer. Um diese ständige Erhaltung, diese permanente Baupflege auch zu gewährleisten, gibt es in Freiburg als eine der ganz wenigen Bauhütten, die ununterbrochen seit dem Bau des Münsters existiert. Wir haben 4 Standorte von Bauhütten nachgewiesen, die sind bekannt. Natürlich hat man zu Baubeginn, während das Münster noch eine Baustelle war, direkt um das Münster herum seine Lager gehabt, seine Baustelle gehabt und hat da ganz nah vor Ort gearbeitet. Sobald das Münster fertiggestellt war, wurde aber eine kleine Werkstatt eingerichtet, die an der Stelle der jetzigen alten Wache sich befindet. Ich weiß nicht, ob Sie es von alleine, ich komme jetzt da gerade auch nicht weiter. Also Sie sehen links oben in dem Schwarz-Weiß-Sickingen-Plan, links von der Turmhelm, ein Gebäude, und vor dem meint man, oder unter diesem Dach kann man, wenn man den Plan genau anschaut, einen Steinmetz erkennen, der einen Block bearbeitet. Also das war die Stelle der alten Wache. Die Stadt hat dann später das Gebäude gekauft in der Herrenstraße, was Sie auf dem Bild rechts oben erkennen können. Dort hat die Bauhütte bis ins Jahr 1970 eigentlich gearbeitet. Es steht hier 59, das hat damit zu tun, dass 59 eine weitere Werkstatt errichtet wurde, aber bis 70 hat man dort noch gearbeitet. Der Münsterbauverein, der 1890 gegründet wurde, hat dann in der Schoferstraße das Gelände, was wir auch jetzt noch, in dem wir jetzt noch unsere Werkstatt und Verwaltung haben, gekauft und hat es für die Zwecke der Münsterbauhütte umgebaut. Dieses wurde dann nochmal erweitert und geändert. Dankeschön. Ja, also dann zeige ich Ihnen nochmal den Steinmetzen bei der Arbeit, der für Sie zu erkennen, ja. Und man kann sagen, dass der da oben genauso aussah wie der. Denn da unterscheidet sich nichts. Es ist das gleiche Prinzip, der Stein aufgebockt auf den Bock, Hammer, Knüpfel und Meißel und dann werden die Formen geschlagen. So genau, so präzise wie möglich. Die Uhr. Die klassische Arbeit des Steinmetzen hat sich, wie gesagt, kaum verändert. Sie sehen auf der linken Seite eine Aufnahme aus den 70er Jahren. Ein Bildhauer kopiert eine Konsolfigur mit einem sogenannten Punktiergerät. Es gibt hier eine Stellage aus Holz. Da sind Abstandshalter aus Metall und mit denen kann der Steinmetz auf dem benachbarten Block, den er bearbeitet, die Proportionen kontrollieren. Oder auf der rechten Seite Herr Stefan, der eine Filiale kopiert. Sie sehen auf der rechten Seite das verwitterte Original und links seine neue Kopie. Oder sogar in der Turmwerkstatt, die wir direkt am Fuße des Turmes eingerichtet haben, die Mitarbeiter, die die riesigen Maßwerke für die Turmsanierung hier klopfen. Das ist ein altes Bild, was vor 5 oder 6 Jahren entstanden ist. Inzwischen haben wir die Turmwerkstatt auch mit einer Absauganlage ausgerüstet, weil die Staubbelastung durch den Sandsteinstaub doch zu hoch war. Und dieser Sandsteinstaub ist zu gefährlich, führt zu dieser gefährlichen Lungenkrankheit der Silikose. Auf der Baustelle, auch das ein jahrhundertealtes Geschäft, Man baut Stücke ab, baut sie wieder auf, ersetzt die Teile, macht sie neu und kümmert sich vor allem und vorwiegend darum, dass das Wasser ordentlich abgeführt wird. So wie bei Ihnen zu Hause ein Problem der verstopften Dachrinne zu gravierenden Schäden führen könnte, wenn das Wasser plötzlich unkontrolliert in irgendeinen Bereich der Wand oder der Decke einfließt, so ist es am Münster genauso. Wenn irgendwelche Fugen oder Profile, Wasserschlaggesimse, die das Regenwasser ableiten sollen, kaputt sind und das Wasser in die Fugen läuft, dann führt es zu einer sehr schnellen Zerstörung und deshalb muss man dann relativ schnell handeln, um diese Wasserableitung wieder zu ergänzen und zu aktivieren. Und somit ist dann die Außenfassade so eine Collage aus Reparaturen und Ergänzungen aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Sie sehen links oben einen Baldachin, der eine Mischung darstellt aus 16. Jahrhundert, Mittelalter und ganz oben die hellen Hütchen sind neuzeitlich. Unten der Wasserspeier, auch zweigeteilt. Im Mauerwerk selber steckt noch der hintere Teil. Der vordere Teil wurde neu geschlagen und aufgesteckt. Wir haben diese Halbierung wieder so gemacht, weil sie vorher auch schon so war. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir den gesamten Wasserspeier ausgebaut und ihn als Ganzes eingesteckt. Aber in dem Fall haben wir auch, so wie unsere Vorgänger, nur die zerstörte vordere Hälfte genommen und dann wieder aufgesteckt. Und ganz rechts sehen Sie wieder eine neu geschlagene Apostelfigur, die ans Münster wieder hochgezogen wird. Die Arbeitsmittel für diese Art der Steinbearbeitung, hatte ich schon zweifach gesagt, ist fast unverändert. Ein Meißel oder verschiedene Formen von Meißeln und Schlagwerkzeuge, entweder Knüpfel oder Fäuste. Diese Metallwerkzeuge werden auch heute noch bei uns in der Schmiede immer wieder geschärft und geschmiedet. Also hier wieder der Ritt ins Mittelalter, altbewährte Methode. Die Steinwerkzeuge müssen ständig geschärft werden. Jeder weiß, dass er am Tag immer wieder seine Eisen schärfen muss am Schleifstein. Und nach 3-4 Monaten werden die Eisen in die Schmiede gebracht und werden dort irgendwann mal wieder geschärft. Auch beim Transport hat sich ein bisschen was geändert. Sie sehen auf der linken Seite zwei alte Hilfswerkzeuge, um Steine, große Steine zu transportieren. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist ein sogenannter Wolf, ein Spreizdübel, der von oben in den Stein eingeführt wird. Die Aussparung des Lochs ist schwalbenschwanzförmig. Der Dübel wird eingebracht, spreizt sich unten und durch den Zug nach oben zieht sich der Dübel zu. Sie kennen das alle, wenn Sie zu Hause einen Dübel in die Wand machen. Der spreizt sich dann auf Zug dann auf und dann kann man mit dieser... Jetzt geht das auch nicht mehr. Es ist irgendwie schwierig. Ich denke, Sie können es sich selber erklären. Sie haben alle schon technisches Verständnis und viele von Ihnen haben ja schon die Ausstellung gesehen und kennen die Werkzeuge. Rechts sehen Sie, wie wir das heute machen. Wir bohren keine Löcher mehr in die Steine, sondern wir umwickeln die mit diesen Schwerlastgurten und hängen sie an eine Winde, an eine Kette, die mit Motor dann nach oben oder nach unten gelassen werden kann. Das mussten die früheren Kollegen noch ein bisschen mit Muskelkraft bewerkstelligen, dieses Heben der Lasten. Und da haben sie auch oft das Laufrad zu Hilfe genommen, was Sie jetzt auch sehr schön in der Ausstellung vorm Augustinermuseum sehen können. Das funktioniert nach dem Prinzip des Hamsterrades. Zwei Männer könnten in diesem Laufrad sich bewegen und können das Siebenfache ihres Eigengewichtes damit transportieren. Die Übersetzung ist so genial. Das heißt, zwei Männer mit ungefähr 70 Kilo Lebendgewicht können fast eine Tonne transportieren. Und das ist schon ein Wort. Da war eher das Problem, dass die Seile, die man damals hatte, vielleicht dieses Gewicht nicht gehalten haben. Auch bei den Verbindungstechniken, wenn Sie Stein auf Stein setzen, auch hier hat sich nichts geändert. Wenn Sie Mauerwerk mauern, haben Sie zwischen den einzelnen Steinschichten einen Mörtel. Da sind wir heute wieder dazu übergegangen, uns stärker wieder ins Mittelalter zu orientieren und nicht an der Moderne oder am Hightech, denn wir haben festgestellt, dass die Mörtel, die vergütet sind, die verbessert sind, die Zuschläge haben, die die Verbindung verzögern oder das Abbinden verzögern oder das Abbinden beschleunigen oder die Geschmeidigkeit beim Verarbeiten verbessern oder in Herten, dass die alle letztendlich eher schadensträchtiger sind, eher den benachbarten Sandstein schädigen, sodass wir seit 3 Jahren wieder eine Eigenentwicklung eines Mörtels haben, der nur ganz wenige Bestandteile hat. Kalk, Sand und Wasser. Zement, was man früher reingemischt hat, nehmen wir nicht, weil der Zement zu hart wird, kein Wasser durchlässt und wir haben manchmal Stellen am Münster, wo die Mörtelfuge, die Zementvergütete, noch steht, aber der benachbarte Stein deshalb kaputt gegangen ist, weil er das Wasser nicht mehr wegtransportieren konnte. Also da zurück zum Mittelalter. Was ich Ihnen hier zeige, ist eine alte Technik, die man heute eigentlich im normalen Bauen gar nicht anwenden darf, aber wir am Münster, so wie andere auch, verwenden die noch. Das ist die Bleifuge, der Bleiverguss. Sie sehen links den Kollegen, wie er in einem Kochgerät, in einem Eisentopf das Blei erhitzt. Das ist oben auf der Turmbaustelle. Das Blei wird auf ca. 350 Grad erhitzt, ist dann sehr flüssig und wird dann, so wie Sie rechts sehen, in eine Öffnung geschüttet, gekippt, vorsichtig. Die Fuge selbst, um die es geht, die ist abgeklebt, dass nichts, jetzt geht's wieder, dass hier diese Fuge, um die geht's, die ist abgeklebt, da läuft da nichts raus. Er gießt es oben zu einem Gießloch rein und das Blei erkaltet so schnell, dass man eigentlich gleich wieder die Abklebung, das Abdichten wegmachen kann. Und Sie sehen hier oben schon eine fertige Fuge, eine Bleifuge mit den Kreuzchen drin. Diese Kreuzchen sind kein Zierrad, sondern die kommen daher, dass man mit dem Meißel die Fuge, das Blei nach oben und nach unten gegen den Stein drückt, damit die Verbindung zwischen Stein und Blei sehr eng ist, dass da kein Wasser eindringen kann. Und Sie sehen hier eigentlich auch ganz schön, hier oben diesen grauen Punkt, das ist das Gießloch gewesen für diese Bleifuge da unten. Und so sieht dann die Fuge aus. Sie sehen, wie sich eigentlich noch das weiche, noch heiße Blei hier so wie eine Flüssigkeit auch abbildet, aber es ist schon hart. Der Steinmetz macht gerade den Lehm weg und diese Fuge wird dann so geglättet mit diesem Stemmeisen, um diese kleinen Öffnungen, die es dann noch zwischen Stein und Blei hat, zu verschließen. Das ist jetzt das Vorgehen gewesen, was wir praktizieren seit 800 Jahren. Wenn ein Stein defekt ist, wenn er Schäden hat, wenn er aufgerissen ist, verwittert ist, wird er ersetzt. Das heißt, er wird ausgebaut und ein Ersatzstück wird eingebaut. Aber, und jetzt kommt wieder das Hightech ins Spiel, man möchte auch nicht immer alles ständig erneuern, in der Hoffnung, dass es 500 Jahre wieder hält. Nicht immer erfüllt sich die Hoffnung, sondern manchmal reicht es auch mit minimalinvasiven Eingriffen, ein Originalstück für weitere 50 oder 100 Jahre vor Ort lassen zu können. Das ist zum einen ein Stück Authentizität, die man dann dadurch länger halten kann, ist aber auch ein Stück Kostenersparnis, denn es ist einfacher und günstiger zu sagen, wir ertüchtigen das Stück nochmal und bauen es erst dann aus, wenn es nicht mehr zu reparieren ist. Hier wird gerade das sieht ein bisschen gefährlich aus. Mit dem Kleber hier werden Einfüllöffnungen, so kleine Röhrchen, fixiert. Und in diese Röhrchen wird mit einer Spritze, der Kanüle, eine Masse eingeführt, die Risse verschließen soll. Denn auch hier wieder, der schlimmste Feind des Sandsteines ist eindringendes Wasser in die Bereiche, wo das Wasser nichts verloren hat. Also müssen wir uns darum kümmern, dass das Wasser nicht reingeht. Und deshalb verschließen wir die Risse, bevor wir sie oberflächlich verschließen, werden die gefüllt mit einer Mischung aus Kieselsäureester, einem Bindemittel und feingemahlenen mineralischen Bestandteilen. Wir stellen diese Rezepturen selber zusammen, haben neben der Steinmetzwerkstatt eine Restaurierwerkstatt, die sieht aus wie ein Chemielabor, ein bisschen hat es auch damit zu tun. Wir wollen ganz speziell auf den Sandstein des Freiburger Münsters abgestimmte Rezepturen entwickeln, um auch die Komplexität des Materials zu reduzieren. Wenn Sie heute irgendeinen Baustoff kaufen, dann haben Sie keine Ahnung, was sich eigentlich da drin befindet. Wenn Sie die Liste der Zusammensetzung lesen, dann haben Sie mal zumindest einen groben Überblick, aber Sie wissen nicht, was sich sonst noch alles darin befindet. Sie kennen das selber, wenn ein bestimmter Prozentanteil unterschritten wird, muss ich es nicht mehr deklarieren. Und das ist aber auch oft das, was dann gefährlich werden kann, weil man es nicht einschätzen kann. Also wir versuchen, unsere Restauriermaterialien selber zu entwickeln. Das fordert auch die Steinmetze. Das sind gelernte Steinmetze, Handwerker. Die müssen zunehmend auch sich Kenntnisse in Baustoffkunde, Chemie und so weiter aneignen. Das muss nicht jeder, aber einige davon haben entdeckt, dass es eigentlich auch ganz zufriedenstellend sein kann. Und hier haben Sie einen Überblick über gemahlene Sande auf dem oberen Bild. Das sind Steine, die am Münster verbaut waren, die ausgebaut wurden, aus denen wir Sande mit einer eigenen kleinen Kugelmühle gemahlen haben. Und mit diesen Sanden färben wir dann das Kittmaterial ein, sodass man nachher von Weitem ein sehr homogenes Bild der Oberfläche sieht. Unten auch ein eigener Versuch, eine Testreihe, einen Silikatkleber auf seine Zugfestigkeit zu prüfen. Und so sieht es dann aus, wenn wir Risse verschließen auf dem linken Bild. Das ist noch nicht so schön, aber Sie sehen auch hier wieder diese Schichtung des Steines, der an den Bereichen, die jetzt weiß erscheinen, waren Risse drin. Das weiße Material ist eben dieses Gemisch aus Kieselsäureester und Bindemittel, was da eingespritzt wurde. Und das wird dann in einem zweiten Arbeitsschritt von außen nochmal abgedeckt, dass nicht die weißen Streifen erscheinen, sondern mit einer an den Sandstein farblich angepassten Kittung versehen, sodass Sie dann rechts mit einem gewissen Abstand eigentlich keine Unterschiede mehr sehen können. Und damit kann der Stein eigentlich tatsächlich nochmal viele Jahre am Münster bleiben und wir können uns um die Steine kümmern, die wirklich schon ganz kaputt sind. Und das Münster sieht dann aus wie so eine Collage aus originalen Steinen, die noch so sind, wie sie schon immer waren, aus Ergänzungen, aus Kittungen und verschiedenen Formen der Reparaturen. Aber durch die Materialwahl, durch die ähnliche Farbigkeit geht es immer wieder zusammen. Sie erkennen natürlich sofort die Stücke, die neu eingesetzt wurden. Das sind einfach die hellen. Wir patinieren die auch nicht vor. Auch das wird immer wieder gefragt. Warum macht ihr die nicht ein bisschen schon, nehmt den Verschmutzungsgrad vorweg? Aber das geht von der Natur aus sowieso. Und es wäre auch ein bisschen komisch, wenn man die neuen Steine auf alt so trimmt, denn dann müssten wir noch ganz andere Maßnahmen ergreifen. Zunehmend wichtig, und das war anknüpfend an die Bemerkung vorher, wenn das Münster kein Gerüst mehr hat, ist es eher ein schlechtes Zeichen, ist, dass wir immer mehr auch auf den Bauunterhalt gucken. Das heißt, dass wir viel öfter und in kürzeren Intervallen überprüfen, gibt es irgendwo schadensträchtige Stellen? Gibt es irgendwo Stellen, wo ein einziger Abdeckstein, wenn man jetzt zum Beispiel da oben, das sind diese Wasserschlaggesimse, die führen dazu, dass das Wasser eben direkt abtropfen kann, vom Gebäude weggeführt wird. Wenn da nur eine kleine Fehlstelle drin wäre, würde das Wasser sich dann den Weg hier suchen und würde dann an den Maßwerken entlang und das Maßwerk wäre sehr schnell auch zerstört. Das heißt, unsere Befahrungen sind dazu da, immer wieder mal zu schauen, so wie Sie auch zweimal im Jahr Ihre Dachrinnen alle angucken, sind sie sauber, mach sie leer, wenn der Herbst kommt, wissen Sie, Sie kennen das. Wir haben kein anderes Problem als jeder, der irgendeine Immobilie, ob Gartenhütte oder Einfamilienhaus besitzt. Es ist nur ein bisschen die Größe und das Alter des Bauwerks, was beschwerlich macht. So werden Sie hoffentlich auch keinen großen Hebekran brauchen, eine Hebebühne, um an Ihr Dach zu kommen. Oder wir müssen dann ab und zu auch so ein bisschen dann wieder auf die Unterstützung der Bergwacht zurückgreifen, die gemeinsam mit unseren Steinmetzen, und wir haben zum Glück einige Steinmetzen, die in ihrer Freizeit auch klettern. Das ist dann eine perfekte Kombination. Das war eine Bekletterung des Münsterturms, weil auf diese Höhe gar kein Hubsteiger mehr kommt. Das muss so gemacht werden. Wir haben auch schon versucht, mit ein bisschen Hightech uns die Arbeit zu erleichtern. Dieser Hubschrauber ist sehr schwierig jetzt zu erkennen, aber der ist in Wirklichkeit nur 1,20 Meter groß. Das ist eine sogenannte Drohne, die ist jetzt auch überall in aller Munde. Die trägt eine wunderbar hochauflösende Kamera und die macht extrem scharfe Bilder, sodass wir uns auch ferngesteuert einen Einblick verschaffen können über die gröberen Schäden. Also über die Bilder der Kamera kann man sehr gut erkennen und die wird auch gesteuert mit und ist verbunden mit einem Bildschirm. Das heißt, man kann direkt ferngesteuert auch schauen, was die Kamera gerade sieht, kann dann näher draufhalten, kann dann Fotos machen. Aber ganz feine Methoden, ganz feine Risse oder feine Fehlstellen sind da sehr schwierig, vor allem einzuschätzen. Und von daher braucht es nach wie vor, es ist nicht gestellt, das Foto, es braucht nach wie vor die Erfahrung der Steinmetzen. Das heißt, ein Steinmetz mit einem geschulten Auge, der dann sehen kann und bewerten kann, ist es jetzt ein dramatischer Riss, muss man da was tun, der kann auch da mal dran greifen und kann dann sagen, ist halb so wild. Sie sehen hier den Restaurator mit einer Kamera, der an der Kreuzblume des Turmes hängt und er guckt jetzt gerade nach, ob diese Ergänzung, also diese Anböschung mit dem Restauriermörtel, ob die noch hält oder ob da schon wieder Risse zu sehen sind. Und in diesem Bild sehen Sie hier auch die Silke Rumpf, eine Steinmetzin, die das Turmhelminnere abklettert. Auch, und das ist im Überhang, also der Turm ist ja nach innen geneigt, das heißt, sie musste sich mit einer Hand am Maßwerk festhalten und mit der anderen fotografieren. Eine Höchstleistung, eine sportliche Leistung, das ist schon, kann man nicht verkennen. Machen wir auch mit der Bergwacht zusammen, sodass die Mitarbeiter gut gesichert sind. Und es war auch eine dieser Bekletterungen, als wir dann festgestellt haben, dass die Schädigungen am Turm, die Schadensbilder, die wir dort haben, nicht mit einfachen Mitteln wieder zu reparieren sind, sondern dass eine umfassende Sanierung notwendig ist. Wir haben einiges gesehen an Abschalungen, also Steine, die auseinandergehen, Rostsprengungen von Klammern, die man eingebracht hat, Risse und auch Fehlstellen. Und daraufhin haben wir dann den Turm eingerüstet und haben mit unserem normalen Programm dann auch begonnen. Und der Turm ist natürlich schon ein Bauteil des Münsters, der der Witterung stark ausgesetzt ist, was große Anstrengungen erfordert. Und wir sind jetzt auch nicht die allerersten. Die letzte große Sanierung fand statt in den Jahren zwischen 1914 und 1924. Dieses große Holzgerüst stand über den Ersten Weltkrieg hinaus. Der untere Teil, der obere Teil wurde erst 1918 hochgebaut. Also Sie sehen eine deutliche, stärkere Einschränkung des Blickes auf den Turm als das, was wir jetzt haben. Und es ging ähnlich lang wie unseres. Damals war vor allem oben diese Turmspitze, Sie sehen das auf der rechten Seite, das war jetzt ein Bild noch nicht von der Ausrüstung, sondern es war eine Aufnahme einer sogenannten Expertenkommission, die sich gegründet hatte und die den Turm genau in Augenschein genommen hat. Und Sie sehen, die Mienen der Herren waren sehr bedenklich. Also Sie haben gesehen, das ist alles ganz schön schwierig. Und wenn man sich das mal von nahem anschaut, da versteht man, warum die so ein bisschen bedenklich geguckt haben. Das ist die Kreuzblume, die sich da oben befand. Die steht jetzt bei uns im Lapidarium in der Münsterbauhütte. Die ist natürlich extrem beansprucht gewesen von Witterung, Wind und Regen und vor allem Blitzeinschläge. Die Blitze, Gewitter mit Blitzeinschlägen waren die größten Schadensverursacher bis zu dem Zeitpunkt, wo man einen Blitzableiter eingebaut hat. Und da hat man leider zu spät auf Hightech gesetzt. Ich bin sonst eine Verfechterin, das erst mal langsam, nicht gleich auf jedes Pferd zu springen, aber der Blitzableiter war tatsächlich der Segen schlechthin für den Schutz des Münsterturms. Seit es den Blitzableiter gibt, gibt es keine Blitzeinschläge mehr, die zu Schäden führen. Es gibt Blitzeinschläge, das wissen wir, die haben wir an der Wetterfahne oben auch entdeckt, aber sie werden ordentlich abgeleitet und der Turm ist da seither unbehelligt. Es ist jetzt nur noch Wind und Wetter, was an ihm rumnagt. 1870 oder so, 61, also Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man den Blitzableiter montiert und erfunden wurde, glaube ich, 1771, also in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts. Man hat lange gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt machen wir es. Und dieses Bild behalten Sie vielleicht mal ein bisschen im Kopf, schauen Sie sich an, wie die Verstrebungen, wie die Verklammerungen, wie das quasi zusammengeheftet oder zusammengetackert wurde. Ich komme da später nochmal drauf. Und die Vorgänger waren stolz drauf, dass sie das dann auch 1924 diese neue Kreuzblume geschlagen haben. Das ist jetzt ein Bild der Weihe der Kreuzblume unten vor dem Haupteingang zu Münster, bevor die nach oben transportiert wurde. Und sie steht jetzt noch so oben. Also, ich hatte begonnen, wir haben dann angefangen mit unserem normalen Arbeitsprogramm, und was ich jetzt nicht ausbreite, sind die gesamten vorbereitenden Maßnahmen. Natürlich haben wir eine ausführliche Bestandsaufnahme gemacht, Steinalter, Zustand, Zusammensetzung, jeder Stein wurde einzeln gezeichnet und bewertet, jeder Schaden wurde da eingetragen, und da sind sehr viele beteiligt, da sind Mineralogen beteiligt, Restauratoren, Bauforscher, Historiker, um ein Bild des Bauwerks oder des Bauteils zu haben. Zeichnungen wurden angefertigt von Hand, nachher in eine CAD-Zeichnung übertragen, und wir haben dann angefangen. Wir haben alte Steine, die so geschädigt waren, dass man sagt, dass wir unseren Anspruch, 50 Jahre sollte er noch drin bleiben können, wenn der nicht erfüllt werden konnte, haben wir den Stein rausgetrennt. Ich werde oft gefragt, ja, wie haben die das gemacht? Da fällt ja alles zusammen. Man hat einen Fuchsschwanz genommen, hat die Fuge aufgesägt, das war eine Bleifuge in diesem Fall, und hat auf allen Seiten den Stein gelöst und hat ihn dann rausgenommen. Und die umgebenden Steine müssen zum Teil abgesprießt werden, unterstützt werden. Also ist, was man jetzt hier nicht sieht, ist, dass an dem Stein, der drin bleibt, also irgendwie will der nicht ins Bild, ja, hier, der wird dann auf der Seite abgestützt, sodass nichts zusammenstürzt. Außerdem muss man sagen, dass die Steine schon wie aus Gewohnheit eigentlich erstmal so bleiben, wie sie sind, auch wenn ihnen eine Unterstützung fehlt. Vielleicht ist das die Trägheit der Masse. Der Stein wird dann vorsichtig gelöst, wieder über einen Seilzug mit einem motorgetriebenen Seilzug dann nach unten gefahren und gehalten und später dann auch mit der gleichen Methode wieder hochgehoben und eingepasst. Zu bemerken ist da vielleicht nur, dass so ein Stück um die 500 Kilo wiegen kann, und das können Sie nicht einfach so mal einpassen und sagen, ja, es sitzt und weiter. Also da muss man schon mit ein bisschen Körperkraft und trotzdem mit Feingefühl arbeiten. Also eine Arbeit, vor der ich auch hohen Respekt habe. Und da haben wir uns so vorgearbeitet und haben von oben nach unten auch schon mal das Gerüst runtergebaut. Sie sehen jetzt hier einen Blick relativ weit oben an der Turmspitze. Sie sehen neue Steine hier, Sie sehen alte Steine, das ist einer aus den 60er Jahren, einer aus den 20er Jahren, das sind Originalsteine. Also ein wildes Potpourri. Gucken Sie auch mal die unterschiedlichen Formen der Krabben an. Jede Generation hat so eine eigene Formensprache entwickelt und hat die da angebracht. Und dann kam eine unangenehme Entdeckung. Bei dem normalen, routinemäßigen Weiterarbeiten nach unten kam unserem Restaurator plötzlich dieses Stück Stein entgegen. Es war vorher wohl ein Riss zu sehen an dieser Stelle, aber der Sandstein, ich habe es Ihnen jetzt genügend Bilder gezeigt, der zeigt ja immer irgendwelche Risse, weil die Lager aufgehen, die Schichten aufgehen oder sonstige materialbedingten Risse entstehen. Auch hier ist ein kleiner Riss zu entdecken, und der sah auch nicht spektakulär aus. Dass aber sich dieses Stück so ohne Kraftaufwand rauslösen ließ, das hat uns natürlich schon alarmiert. Und dieser Vorfall hat dazu geführt, dass wir erstmal 2,5 Jahre wieder zurück sind in die Forschung. Denn da war uns klar, da ist irgendwas am System nicht mehr korrekt, da reicht es nicht, wenn wir nur die Steine austauschen. Und da man über die Statik des Turmes einfach nichts weiß, es wurde nie dokumentiert, und der Turm ist auch so, wie er jetzt steht, nicht zu rechnen, also er hält eigentlich auch nicht, haben wir überlegt, wie kommen wir diesem Phänomen auf der Spur, wie kriegen wir den Turm so ertüchtigt, dass er so wie die letzten 700 Jahre auch weitere 700 Jahre halten kann. Dieses Stück, ich habe es hier links unten auf der Skizze eingekreist, war an einem dieser Streben auf der Innenseite, und vielleicht eine kurze Einblick in das Konstruktionsprinzip des Maßwerkhelmes. Dieser schönste Turm auf Erden ist ja der erste seiner Art. Diese wunderbare Konstruktion, diese senkrechten Streben nach oben oder die leicht geneigten Streben nach oben zu führen und dazwischen diese Maßwerkfelder einzufügen. Diese Konstruktion hat man in Freiburg zum allerersten Mal ausprobiert. Das heißt, es gab keine Erfahrungen und es gibt auch keine Pläne dazu. Das ist schon ein bisschen das Problem. Und man kann auch nicht mehr reingucken. Also wir können es jetzt auch nicht auseinanderbauen und schauen, sondern man muss schauen, wo man die Möglichkeit hat, hinter das Prinzip zu kommen. Und man hatte eine Möglichkeit in den 50er Jahren, da hat man den Hahnenturm abgebaut. Das ist die kleinere Konstruktion. Und hat damals auch ein Modell gebaut der Konstruktion. Und dieses ist zwar ein Ausschnitt aus dem Hahnenturm, kann man aber analog auf den Hauptturm übertragen. Und da sehen Sie nochmal einen Ausschnitt, einen prinzipiellen Ausschnitt, zum Beispiel aus einem solchen Stockwerk, so nennen wir dann eine solche Etappe. Diese Streben, die nach oben gehen, leicht geneigt, und alle 4,50 Meter ungefähr liegt hier dann ein Riegel drin aus Stein. Das sind immer diese Horizontalen, die Sie auch immer so schön sehen, zurzeit nicht, aber irgendwann mal wieder. Und in diesem Stein liegt ein eisernes Ringankersystem. Das besteht aus einem Ring, der in den Strebenstein eingelassen ist, und einer Ankerstange, die in den Riegel eingelassen ist. Und das ist eingelassen, das heißt, das liegt im Stein drin. Und darüber kommt dann einfach der nächste Stein und deckt es ab. Das heißt, Sie haben keine Chance mehr, da irgendwie dran zu kommen, es sei denn, Sie bauen den Stein weg. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Nochmal eine Detailzeichnung, wie das dann von oben aussieht. Das ist der Stein. Da liegt dieser Ring drin mit den Ankerstangen. Und vom Schnitt her auch hier nochmal die Einlassung im unterliegenden Stein mit dem Ringankersystem. Und da sehen Sie auch schon mal die erste Zeichnung des Risses. Also dieses Rissbild, das hat man dann immer wieder gefunden. Und das war ja auch analog zu dem Foto, was ich Ihnen gezeigt habe, das Stück, was sich da gelöst hat. Also wir wussten jetzt, wie sich das Ganze darstellt. Und wir waren auch erstaunt, wie gering die sogenannte Überdeckung durch Stein ist. Wenn Sie sich das mal überlegen, der Stein hat hier 50 cm Tiefe ungefähr, aber zwischen dem Ring und der Außenkante, denn hier ist eine Aussparung, weil da die Krabbe, der Krabbenstein eingefügt wird, da gibt es zum Teil nur 3 bis 4 cm Stein. Und Sie merken selber, das könnte ein bisschen ein Problem darstellen, denn wenn Kraft kommt, wenn diese Stange zieht und diese Stange zieht, oder drücken, weil Wind auf das ganze System kommt, dann drückt dieser Eisenring an diese Außenkante oder er drückt an diese Innenkante. Und hier haben wir jetzt eine sehr große Nase, da ist auch nie was passiert, aber es gibt auch Aussparungen von Ringen, die liegen weiter im Innenbereich und dann hat man auch innen nur die 5 cm und da kommt es dann auch zu Schädigungen. Also es war dann klar, irgendwie bringen diese eisernen Ringanker den Stein in Schwierigkeiten. Und da wussten wir aber nicht, woher kommt es denn? Sind es die Ringanker, die durch Bewegung, also durch Zug und Druck, dieses Phänomen verursachen? Oder ist es vielleicht sogar Rost? Denn der Rost ist einer der größten Feinde. Wenn Eisen rostet, vergrößert sich das Volumen. Es blättert auf, wird immer größer und es ist so stark, dass es den Stein wegsprengt. Also da hat man gar keine Chance. Wenn sich richtiger Rost bildet, sprengt es alles auseinander. Wir haben aber dann an vielen Stellen reingeschaut und haben festgestellt, wo wir reingeschaut haben, gab es keinen Rost, der zu Volumenzunahme geführt hat. Es gab ein bisschen oberflächliche Rostspuren, aber keinen Rost, der Probleme macht. Also dann wieder zurück, war es vielleicht doch der Wind. Das ist nochmal eine Aufsicht auf diesen Stein. Eine Aufnahme jetzt aus einem Test, das ist also kein original eingebauter Stein, aber da sehen Sie nochmal das Prinzip. Diese Stangen, die da in den Ring greifen, der Ring ist mit Blei ausgefüllt, auch im Original, und die Stangen hier sind in einem Mörtelbett und da hat man schon mal gezogen, rechts und links, und da sehen Sie, dass auch dieser Stein da gebrochen ist im Versuch. Wir haben dann überlegt, wie kommen wir den Dingen auf die Spur, und interessanterweise wusste niemand, wie sich die Windkräfte an einem achteckigen Querschnitt verteilen. Man weiß, Jeder weiß, die Autos werden in Labors geschickt, CW-Werte ermittelt. Man weiß an jeder Stelle, wie die Windwiderstände sind. Man weiß auch, wie es am Kreis funktioniert, wie es auf einer, an einer rechteckigen Fläche funktioniert. Aber beim Achteck, da dachte man immer, ja, das ist irgendwie zwischen Kreis und Quadrat, kann man da so vermitteln. Es stimmte aber nicht. Und wir haben dann mit einem Ingenieurbüro Wacker bei Pforzheim, das ist der Windkanalspezialist der Welt, kann man sagen. Der hat sämtliche Fußballstadien der Welt immer gerechnet auf Windbelastung. Der hat ein 3D-Modell geplottet aus Kunststoff. Das ist im Maßstab 1 zu 100, also ist ungefähr 1,20 Meter hoch. Hat es in seinen Kanal gestellt und hat die Krabben und bestimmte Knotenpunkte oder alle Knotenpunkte, also immer diese Stücke, die für uns interessant sind, mit Sensoren versehen. Sodass wir dann einen Überblick darüber hatten, wie hoch die Windkraft tatsächlich an den einzelnen Knotenpunkten ist. Das war für uns wichtig, weil wir wissen mussten, wie viel Kraft kommt da eigentlich an und kann das System diese Kräfte überhaupt übernehmen. Und dazu gab es eine weitere Versuchsreihe in Zusammenarbeit mit der Uni in Karlsruhe, mit dem Materialprüfanstalt. Wir haben da ungefähr 50 solcher Sandwiche gebaut, also ein System, wie es am Münsterturm eingebaut ist. Zwei Stücke aufeinander, Ringankersystem rein und haben das mit einer Maschine und Messvorrichtungen einfach mal mit den Kräften belastet, wie sie auch im Windkanalversuch ermittelt wurden. Und haben das dann auch so lang belastet über die Kräfte hinaus, bis es zum Bruch kam. Also wir wollten wissen, ist die Konstruktion im Prinzip überhaupt in der Lage und ist das Material im Prinzip in der Lage, diese Kräfte aufzunehmen. Es hätte ja sein können, dass man sagen, das geht rechnerisch schon gar nicht. Dann war es halt 700 Jahre ein Irrtum, aber wir hätten es ja jetzt besser machen können. Zum Glück zeigten sich zum einen, dass die Rissbilder im Versuch genauso verlaufen sind wie in der Realität. Das gab uns ein Stück Gewissheit, dass die theoretische Annahme des Statikbüros richtig war. Wenn er mit den Kräften, die wir angebracht haben, die gleichen Schäden verursacht, kann man sagen, okay, der Wind in dieser Art der Verformung ist wahrscheinlich die Ursache. Und wir haben auch glücklicherweise festgestellt, dass die Kraft, die man braucht, um diesen Riss herzustellen im Versuch, um ein Vielfaches größer war als die Kraft, die im Windkanal an den höchst belasteten Stellen aufgetreten ist. Das heißt, wir hatten dann eine relativ große Sicherheit, dass das Prinzip dieser Konstruktion hält und dass auch das Material, was wir dafür gewählt haben, ein sehr stabiler, harter Sandstein aus dem Neckartal bei Heidelberg, dass es für unsere Maßnahmen am Turm dann auch geeignet sein könnte. Also dann wussten wir jetzt, der Wind ist es, das Problem der Geometrie, dass wir da zum Teil wenig Überdeckung haben. Aber es war auch dann das Gefühl, dass wir sagen, gut, wenn nach 700 Jahren an manchen Stellen dann eine Materialermüdung auftritt, dann ist sowas eigentlich auch zu akzeptieren und man muss nicht in Panik verfallen. Trotzdem müssen wir nochmal zurück, weil wir dann wissen wollten, ja, an wie vielen Stellen ist dieses Phänomen tatsächlich aufgetaucht. Denn sicher wussten wir das jetzt nur von 2 oder von 3. Und mussten nochmal ganz zurück in die Bestandsaufnahme. Die erste Bestandsaufnahme, die wir gemacht haben, war noch per Hand, in Computer gezeichnet, aber zweidimensional. Und da haben wir gemerkt, wir haben immer Probleme, wenn wir da oben standen, hatten wir den Plan, standen an der Außenseite, kann man jetzt hier auch nochmal ganz gut sehen, an der Außenseite des Turmes, und da wollten wir wissen, ja, wie verläuft der Riss nach innen? Da mussten wir immer sehr mühselig da durch das Maßwerk hindurchsteigen auf der Innenseite, hat aber den Blick nach außen gar nicht gehabt, weil das eine Konstruktionstiefe von 60, 70 Zentimeter hatte. Also es war extrem schwierig, das sich zweidimensional klar zu machen, wie es eigentlich verläuft. Und dann hat man ein dreidimensionales Modell entwickelt, um ein bisschen auch darstellen zu können, wie die Risse verlaufen. Und das war zum Glück mit Unterstützung auch der Landesdenkmalpflege, die dieses Projekt separat finanziell gefördert hat und was für uns jetzt im weiteren Vorgehen auch eine wichtige Grundlage war. Wir haben das dann jeden Stein einzeln nochmal von allen Seiten erfasst. Sie sehen da in Rot die Rissbilder und man kann dann auf dem Bildschirm dieses Gebilde, diesen Ausschnitt aus dem Turm drehen und wenden und kann dann schauen, wie verläuft der Riss tatsächlich. Und wir haben uns dann sukzessive von oben nach unten durchgearbeitet und konnten dann eigentlich feststellen, dass wir von 7 mal 8 Ecksteinen. Also achteckig ist der Turm, 7 Geschosse hat er, wo Ringanker drin liegen. Von den 56 Ecksteinen sind 6 Stück komplett durchgebrochen gewesen, 6 Stück sind angerissen und 6 Stück, 8 sind angerissen und 6 Stück sind nur leicht. Da gibt es so Haarrisse, die darauf deuten, dass es vielleicht irgendwann mal versagen könnte. Und da hat man gesagt, ja, 20 Stück wären das ja jetzt in der Summe, das ist ein gutes Drittel der Gesamtanzahl, da müssen wir Maßnahmen ergreifen. Wenn Sie jetzt nur 3 Stellen gehabt hätten, dann wäre es etwas einfacher, denn wenn Sie von 56 Stücken 3 nicht mehr richtig funktionieren, dann nehmen die anderen 53 die Kraft auf. Wenn aber ein Drittel dann schon nicht mehr da ist, dann wird es schwierig, dann kriegen die einzelnen Knotenpunkte viel zu viel Überlast und versagen dann schneller. Das ist eine Kurve, die steigt sehr schnell an. Also wir müssen was machen. Der erste Vorschlag des Statikers, ich sage es jetzt nur mal ganz kurz, war, wir sichern das Ganze, indem wir um den Münsterturm herum in jeder Ebene 2 Spanngurte machen. Das heißt, wir hätten dann am Turm 2 mal 7, 14 Seile oder Gürtel oder Fassreifen oder wie auch immer gehabt. Und dann ist es erstmal, dann hält er schon mal. Und das war dann doch für uns in der Summe zu unbefriedigend. Jetzt nur eine konservierende Maßnahme, indem man sagt, man sichert es mal. Denn wir haben auch entdeckt, dass die Risse vor 100 Jahren schon da gewesen sein müssen. Denn unsere Vorgänger, die dieses Holzgerüst gebaut hatten, die haben diese Risse einfach mit Stücken überklebt. Die haben Vierungen, das heißt Teilergänzungsstücke, über die Risse geklebt. Entweder wussten sie nicht, dass es statische Risse sind, oder sie haben sich nicht dran getraut. Aber für uns war das dann klar, wir können nicht genauso den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt halten wir es mal fest und vielleicht geht es ja dann gut. Sondern wir haben gesagt, wir müssen uns was überlegen und sind dann nochmal in die nächste Runde und haben gesagt, es gibt kein Konzept mit einer Maßnahme, alle Probleme zu lösen, sondern wir müssen das Stein für Stein entscheiden. Und das ist das, was viel Zeit gekostet hat, jeden Stein einzeln zu bewerten, ihn anzuschauen, wo ist er geschädigt, ist die Schädigung zu reparieren oder muss man sie austauschen, und haben dann in der Gesamtzusammenschau ein Maßnahmenkonzept entwickelt. Das ist jetzt wieder die gleiche Ebene. Sie sehen da jetzt in Grau die Stellen nur markiert, wo man was machen muss. Schwarz oder dunkelgrau heißt, da müssen wir Steine austauschen. Und an manchen Stellen, zum Beispiel hier oder da, werden nochmal Klammern gesetzt. Und das zum Thema Klammer, denken Sie an die Bilder, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Eisenklammern, Metallklammern am Münsterturm waren schon immer ein Konzept. Hier ist jetzt eine Ebene, da passiert relativ wenig. Das sind nur 4 Steine, die ausgetauscht werden müssen. Ansonsten lässt sich das alles irgendwie auch anders reparieren. Und wir sind natürlich immer auch in der Diskussion, wie viel wollen wir austauschen, was wollen wir an Original erhalten und was muss passieren. Wir haben dann beschlossen, dass wir die Steine, so unterschiedlich wie sie geschädigt sind, auch unterschiedlich behandeln. Das heißt, die 6, die völlig durchgerissen sind, die werden ausgetauscht. Die 8, die nur angerissen waren, die bekommen eine Ergänzung. Und das sehen Sie jetzt hier. Zum Beispiel, wenn der Stein im Prinzip gesund ist und die Kraftübertragung funktioniert, weil die Fuge hier gar nicht kraftschlüssig sein muss, dann können wir das mit einer Teilergänzung und mit einer Bandage eigentlich lösen. Wir müssen den Gürtel also nicht um den ganzen Turm schlingen. Es reicht, wenn wir den Gürtel um den kaputten Stein schlingen. Und unten, das betrifft Steine, diese 6 Steine, die nur die Bandage erhalten, die zeigen vielleicht jetzt schon Anzeichen dafür, dass sie versagen könnten, und die bekommen dann eine Bandage. Das hört sich dann so einfach an, aber wie sieht diese Bandage dann aus? Das ist jetzt mal einer von verschiedenen Vorschlägen. Sie sehen da oben Variante 3a, also es gibt bis zu 5c verschiedene Varianten. Denn wir müssen auch überlegen, wie kriegt man das auch montiert? Also wenn Sie da oben stehen, Sie haben, überall ist der Stein ja eingebaut. Man kann nicht so einfach den Stein freilegen und eine Bandage drumlegen. Man muss hier irgendwie durchkommen. Das war für uns dann optisch schon ein bisschen ein Problem, denn das geht über die Krabben drüber. Ist natürlich von unten zu sehen. Haben wir mal ausprobiert in Wirklichkeit. Wie könnte das aussehen? Das ist jetzt ein sogenannter Dummy, also eine Probebandage aus Edelstahl. Das sollte später nicht so sein. Wir werden Titan nehmen, da sind wir wieder beim Hightech angelangt, was man laserschneiden kann, was wir also auf Form schon vorbereiten können, was man nicht schweißen muss oben vor Ort, denn das geht gar nicht. Und wir werden versuchen, oder es wird so sein, dass wir das Titan so einfärben, dass es aussieht wie auf dem rechten Bild ein altes Eisen. Also diese Eisenklammern, die man früher schon immer am Turm oder überhaupt am gesamten Bauwerk sieht, sodass man es da nicht leuchten sieht durch die ganze Stadt hindurch. Ja, ich habe dieses, wie Sie sehen auf dem linken unteren Bild, so Unterlagsblättchen. Dieses Blättchen haben wir mal montiert oben an der sichtbaren Turmspitze. Dann bin ich zum Schwabentor Oberlinden, habe da hochgeguckt, dachte, das kann nicht wahr sein. Das leuchtete wie ein Hinweisschild. Hier ist, also wir fühlen uns da auch der Ästhetik ein bisschen verpflichtet und wollen die Maßnahmen natürlich, wollen nicht verschlimmbessern, sondern eigentlich verbessern. Aber dass das Prinzip der Bandagen und der Klammern eins ist, was man wirklich so in der 800-jährigen Tradition weiterverfolgen darf, zeigt auch der Blick in das Innere der Turmspitze. Das sehen Sie nie, weil es da oben immer Nacht ist und dunkel ist, selbst wenn Sie da auf der Plattform stehen würden. Aber wenn man mit dem Fotoapparat nah genug reinblitzt, dann sieht man, wie zusammengehalten, getackert, geklammert diese Turmspitze ist. Und in diesem Prinzip wollen wir eigentlich auch weitermachen. Mittelalter vom Konzept her, Hightech vom Material her mit Titan. So, das war jetzt die Maßnahme Reparatur. Also die Steine drin lassen, die man drin lassen kann. Aber 6 Steine, haben Sie gehört, müssen ausgetauscht werden. Und das ist natürlich schon nochmal ein Ding. Denn die Ecksteine, Sie wissen es, auf denen wird die gesamte Last abgetragen. Und wir haben jetzt mal mit dem oberen begonnen. Das ist die obere Ebene, das ist der erste Ring mit dem Ringanker. Und an dieser Stelle, diesen Stein, der war gebrochen, den muss man rausnehmen. Da oben haben wir nur 10 Tonnen Last auf diesem Stein. Also das war noch kein Thema. Aber wir wissen, dass wir unten circa mit 30 Tonnen rechnen müssen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kriege ich die 30 Tonnen oder die 10 Tonnen erstmal auf die Seite gebracht, dass wir da einen Stein wegnehmen können und einen neuen einfügen können. Das geht jetzt hier oben noch relativ einfach. Auch das noch ein altes Prinzip, dass die Maßwerkfelder unterstützt werden, abgestützt werden, ausgekreuzt werden. Wir haben hier Sicherungsspanngurte, so dass wir letztendlich dieses Stück dann gut freilegen konnten. Das nächste ist dann das Problem, ja, jetzt haben wir wollen den Stein rausnehmen, aber vom Konzept her ist es ja so, dass der Ring in den Stein eingelegt ist. Sie haben jetzt den Blick auf den Ring. Sie können nicht einfach diesen Stein rausziehen, weil ja da der Ring eingelagert ist, also der klemmt ja dann. Heißt, wir müssen immer 2 rausnehmen, wir müssen den darunter erst rausnehmen und dann können wir den nach unten ziehen und dann auch rausnehmen. Also an jeder Stelle 2 Steine rausziehen. Das ist ein neuer Stein, wie er gefertigt wurde zum Einbau. Wir haben eine Änderung vorgenommen. Wir haben diese Kanten der Aussparung gerundet, um die sogenannte Kerbspannung im Stein auch zu reduzieren, dass es da nicht zu Rissen kommt. Aber ansonsten ist das Konzept genauso, wie es die alten Steine haben. Und wir haben diesen Stein noch in Übergröße. Also der ist hier hinten länger und auch vorne länger, was Sie jetzt nicht sehen können, weil wir den nachher besser abstützen können. Die Öffnung sieht dann so aus, oder sah so aus, die gibt es nicht mehr. Sie sehen hier den in der Luft hängenden Ring des Ringankers, hier die Eisenstangen und da der eine Stein, der reingesetzt werden muss und dann der zweite Stein, der da reinkommt. Der wird von oben herabgelassen. Also wir haben ja zum Glück jetzt den Aufzug. Da hilft uns ja das Hightech ganz gut dabei. Wird reingeschoben. Ich war dabei und ich hätte wetten können, der passt nicht. Der ist zu groß. Der klemmt, den kriegen wir da gar nicht rein. Aber ich habe meine Männer da unterschätzt. Natürlich hat er genau gepasst. Also er saß dann drin. Und wir waren glücklich und zufrieden. Sie sehen hier, können Sie das überhaupt sehen? Dass hier der Ring ist vom Anker und dass der jetzt auch in der Aussparung drin sitzt. Aber Sie können hier vielleicht erkennen, dass der Stein ein bisschen über die Kante herausragt, also Überhänge hat. Der musste dann nur noch vermörtelt und vergossen werden. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser Stein, der kommt jetzt noch mal 5 cm nach oben und dann haben wir hier eine Fuge, die 1 cm breit ist. Jetzt muss ich aber die Öffnung, die in diesem Stein ist, mit Blei ausgießen. Ist ein bisschen schwierig. Aber auch da haben wir lange handwerkliche Traditionen. Man hat zunächst mal in der Bauhütte ausprobiert, wie könnte das gehen. Und ein Mitarbeiter hat dann so eine Einführhilfe gebaut, ein ganz langes Rohr mit so einem halbkreisförmigen Querschnitt, was man in die Fuge, die nur 1,5 Zentimeter hatte, einführen konnte und durch eine ganz geringe, da kommt jetzt wieder Physik mit Hebel und Längen und Neigungen zu Hilfe, konnte man dann kontrolliert das Blei in das Loch einfügen. Und um zu wissen, dass wir hier nicht zu wenig Blei haben oder auch nicht zu viel, was dann überall rausläuft, haben die im Vorfeld das Loch, das Volumen gemessen, das kann man jetzt mit Sand zum Beispiel machen, und wussten, ich muss 2,5 Schöpfkellen Material Blei da reingießen. Und so haben wir das dann auch gemacht, vor Ort oben, sodass der Stein dann auch drin saß und wir jetzt mit dem nächsten Hightech-Gerät da dran gehen konnten. Denn es war auch klar, wir haben jetzt einen neuen Stein eingefügt mit zwei Mörtelfugen, und Sie wissen, Mörtel ist ja auch so, dass das noch ein bisschen arbeitet, und der Mörtel, der keine chemischen Zusätze hat, der verändert sich auch. Der wird ein bisschen, der ist nicht ganz so hart wie ein zementgebundener. Der wird durch die Last auch mal zusammengedrückt. Und dann war uns ein bisschen unwohl dabei, drei Mörtelfugen. Wenn die dann durch die Last von 10 Tonnen zusammengedrückt werden, gibt es dann nicht an dieser Stelle nochmal einen neuen kleinen Riss. Und dazu haben wir dann mit dem Statiker ein Konzept entwickelt, dass dieser neue Stein mit einer hydraulischen Presse, und das ist die Hilfskonstruktion dafür, mit den Überständen, das habe ich deshalb vorher, der Stein ist größer, innen kragt er raus, außen kragt er raus, man hat von innen und von außen die neuen Steine mit einem kontrollierten Druck nach oben gedrückt, und zwar um so viel, wie er später auch von oben dann bekommen würde, um diese Bewegung vorwegzunehmen, sodass man sagen kann, man hat letztendlich das Setzen des Zusammendrückens des Mörtels schon mal vorweggenommen. Und das wurde im August gemacht. Der braucht 90 Tage, bis er hart ist. Und jetzt kommen ganz frische Bilder, und die sind jetzt von der Qualität vielleicht nicht so toll. Aber am 12.12., das heißt am letzten Donnerstag, haben wir diese hydraulischen Druck weggenommen, entfernt und haben gemessen, ob sich da die Fugen dann bewegen. Es war vorgestern sehr neblig, also wir befanden uns im Nirvana da oben, kein Bezug mehr zur Stadt, völlig abgehoben. Es war eine sehr skurrile Situation. Ein Blick auf das Eingepackte, wir mussten den Mörtel einpacken, damit er keinen Frost bekommt. Der wurde auch mit einer Palmenheizung auf Temperatur gehalten, dass er nicht unter 10 Grad bekommt. Also Mittelalter und Hightech, Sie verstehen es jetzt vielleicht besser. Und rechts und links das Ganze eingepasst. Wir haben dann nur diese kleine Stelle freigelegt, weil wir dann, und da sehen Sie jetzt da unten an dieser Stelle, vielleicht hoffentlich für Sie zu erkennen, das ist die Stütze oder der Stahl, die Stahlstütze, die nach oben gedrückt wird, und die wird nur mit einem Metallkeil hat man das hergestellt. Und diese Keile, die zwei, mussten wir entfernen. Statiker hat selbst Hand angelegt, um die Keile rauszutreiben, und wir selbst standen da oben und haben dieses Messgerät, was leider unscharf fotografiert ist, beobachtet und konnten sehen, es gab eine Bewegung von 200 Millimeter, also in einem Bereich, den man eigentlich tolerieren kann. Und wir waren glücklich, zufrieden, haben das ganze System wieder eingepackt, weil der Mörtel nochmal einen Monat ungefähr keinen Frost erhalten soll. Dann die Vorhänge wieder davor gezogen und sind dann nach unten und hoffen, dass unsere Arbeit irgendwann mal auch ein Ende haben wird. Das war ein Foto des Turmteams, als wir noch oben kurz vor der Ausrichtung der Turmspitze waren. Sie sehen, es macht den Mitarbeitern viel Spaß, Freude, und es erfüllt sie auch, sich für den Erhalt des Turmes und des Münsters zu engagieren. Es ist eine Teamarbeit, jeder Einzelne ist wichtig, und es sind nicht nur die Handwerker. Früher waren die Bauhütten, das waren vor allem die Gewerke. Heute ist es zunehmend eine Mischung aus Theoretikern, aus Wissenschaftlern und aus Bauleuten, die sich um den Erhalt des Münsters kümmern müssen. Und die Prämisse ist eben nicht so schnell wie möglich. Deshalb, wenn Sie fragen, wie lange brauche ich noch für den Turm? die Frage können Sie nachher gerne stellen, sondern so präzise und so nachhaltig wie möglich. Wenn Sie sich, es ist alles relativ, seit 700 Jahren steht der Turm, was ist dann ein Jahr mehr oder weniger, um seinen Erhalt nochmal um 700 Jahre zu verlängern? Und wir haben auch großen Respekt vor dem, was am Bestand da ist. Und wir wollen natürlich auch nicht dem Hochmut verfallen. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich in meinen neun Jahren hier gemacht habe. Nicht alles, was neu ist, ist besser als das, was war. Und deshalb sind wir in der Tradition unserer Vorgänger, gleiche Stelle, andere Menschen 100 Jahre vorher. Und so wie die damals bei der Gründung des Münsterbauvereins die Unterstützung der Bevölkerung gebraucht haben, so brauchen wir die heute auch, und zwar nicht nur finanziell. Das ist das eine. Jedem, der dem das Münster was wert ist, wird sich darum kümmern, dass wir das auch erhalten können. Wir brauchen die Unterstützung auch inhaltlich, dass wir und Sie, die hier sitzen, denen ist das Münster was wert, sonst würden Sie nicht hier sitzen. Aber solange es so viele Menschen gibt, die sagen, es ist ein Stück Hochkultur, es ist ein Stück Baukultur unserer Zeit und das wollen wir auch noch ein Stück weitertragen, solange wird es das Münster auch geben, mit und ohne Gerüst. Vielen Dank.